Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Ich freue mich, dass ihr bei mir seid. Ich freue mich über den Podcast heute. Ich freue mich auf einen tollen Gast, der mein Gast ist. Also auf eine Frau, die ich sehr, sehr mag, die mittlerweile wirklich eine Freundin geworden ist und die fantastische historische Romane schreibt. Ich habe natürlich ein Buch der Woche, ich habe einen Film für diese Woche. Ich habe jede Menge schöne Dinge für euch, mit denen wir uns so ein bisschen die Zeit vertreiben können. Und das Buch der Woche, das ist total spannend, das hatte ich mir nochmal rausgesucht, weil ich irgendwie dunkel in Erinnerung hatte, dass das in der Bretagne spielt. Und als ich es dann las, dachte ich, mein Gott, es ist so ein fantastisches Buch, ich muss es euch vorstellen. Bretagne deshalb, weil mein Mann und ich planen, mal in die Bretagne zu fahren. Ich war da noch nie, also er auch nicht. Und das ist ja sozusagen im Sommer die Badewanne Frankreichs. Und ich wollte mir das unbedingt mal angucken. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Nordsee, nur noch ein bisschen wilder und ursprünglicher. Also, das Buch der Woche spielt tatsächlich in der Bretagne. Es ist von Nina George. Also, ich weiß immer nie, ob man die George oder Georg ausspricht. Ich sag mal Nina George und das ist die Autorin. Sie ist Bestseller-Autorin. Die schreibt seit 1992. Ihr erster großer Roman war das Lavendelzimmer. Der wurde in 36 Sprachen übersetzt und eroberte weltweit die Charts. Jetzt kam dann eben raus Die Schönheit der Nacht. Wie gesagt, spielt in der Bretagne. Es geht um eine angesehene Pariser Verhaltensbiologin, die sehnt sich immer mehr danach zu spüren, dass sie lebt und nicht nur funktioniert. Und dann ist da noch Julie, die auf etwas wartet, das sie innerlich in Brand steckt. Durch Zufall begegnen sich die beiden Frauen und in der Sommerhitze der Bretagne entdecken sie, die sie doch so unterschiedlich sind, welche Geheimnisse sie so sorgfältig vor sich selbst versteckt haben. Die ersten Sätze. »Werde ich sie wiedersehen?«, fragte der Fremde. Er lag nackt auf dem Bett, der Messingventilator unter der Decke drehte sich träge. Er streckte seinen Arm aus, als Claire den Reißverschluss auf der Rückseite ihres Bleistiftsrocks zuzog. Der Mann griff nach ihrer Hand. Sie wusste, dass er damit fragen wollte, ob sie es noch einmal tun würden, eine geheime Stunde hinter verschlossenen Türen miteinander teilen. Claire sah ihm in die Augen, dunkelblaue Augen. Es wäre einfach gewesen, sich ihren Tiefen hinzugeben. »In jedem Blick suchen wir das Meer«, und in jedem Meer den einen Blick. Also Leute, alleine für diesen Satz, ja, könnte ich diese Frau umarmen, küssen und ihr huldigen sozusagen, weil ich finde den so großartig. In jedem Blick suchen wir das Meer und in jedem Meer den einen Blick. Fantastisch, oder? Ein ganz sinnliches Buch und ein Buch, das von den Wendepunkten erzählt und vom Frausein. Und ich habe mich gefragt, was braucht es, um eine Frau umzustürzen. Ihr erfahrt es in Die Schönheit der Nacht von Nina George und das ist bei Knauer erschienen. Wirklich ein Buch, wo ich meinen Hut ziehe und sage, das ist so, so großartig, so fantastisch, so schön, dass das wirklich Sommerpflichtlektüre sein muss. Ich habe mir das jetzt aufgehoben für den Bretagne-Urlaub und dachte mir so, ich lese es da. Ich glaube, dass das nochmal so ein ganz anderes Feeling hat. Ich bin gespannt, wie es da ist. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, aber ich freue mich wirklich drauf, wenn wir das dann jetzt mal machen. Post von Martina geht auch in diese Richtung, denn ich finde es ja immer wichtig, wenn Paare auch Zeit für sich haben. Also wenn die auch noch Zeit miteinander ohne Kinder, ohne Haustiere, ohne irgendetwas, was ablenkt, verbringt, wenn es dann geht. Und wenn es nicht geht, dann sollte man sich diese Zeit nehmen. Das haben wir auch vor. Zum ersten Mal, seitdem dieses Kind auf der Welt ist quasi, werden wir einmal einen Urlaub ganz alleine machen. Einerseits finde ich das ganz großartig. Andererseits habe ich ein bisschen Schiss davor, weil ich wirklich Angst habe, dass ich meine Tochter so sehr vermisse, dass ich das gar nicht genießen kann. Mir sagen jetzt alle, ich soll kein schlechtes Gewissen haben und das unbedingt machen. Aber ich weiß ja nicht. Also ich weiß auch ganz ehrlich gar nicht mehr wirklich, wie es ist, nur noch Paar zu sein. Ist das nicht schlimm? Also, mal klar, man kann mal einen Abend ins Kino gehen oder man geht mal was essen, aber so eine längere Zeit am Stück einfach nur wieder zu zweit zu sein, wie am Anfang der Beziehung, das haben wir wirklich nicht mehr gehabt. Seitdem die Lilith da ist, haben wir das nicht mehr gehabt. Und ich bin echt gespannt, wie das wird und ob wir uns dann total langweilen oder ob wir uns streiten oder ob wir uns super verstehen und das total genießen können. Die Post von Martina geht eben an die Paare. Liebe Paare, keiner hat gesagt, dass es einfach werden würde. Es ist nicht einfach. Es gibt da diese Tage, an denen einen der andere einfach zu viel ist. Zu viele Socken vor der Waschmaschine, zu viele nicht ausgedrückte Zahnpastatuben, zu viele Streits, zu viele Worte, zu viele Verletzungen. Wenn man sich kennenlernt, dann ist die Welt bunt und leidenschaftlich und aufregend. Irgendwann kommt dann der erste Streit mit einer wunderbaren Versöhnung. Die Streits danach schmecken schaler und tun mehr weh. Jedes Mal. Es ist eben nicht wie in der Werbung mit den lachenden Gesichtern und den glücklichen Familien. Aber darum geht es auch nicht. Es geht um den Alltag, um das Zueinanderhalten, um die Beständigkeit. Es geht darum, auch mal etwas nicht zu sagen, auch mal nachzugeben, auch mal um Verzeihung zu bitten. Es geht darum, dass da jemand ist, der dich hält und dem du bedingungslos vertraust. Das ist die Kunst. Das ist die Liebe. Und daran müssen wir denken, jeden Tag in einer Beziehung. Liebste Grüße, eure Martina. Das ist tatsächlich so, dass es in einer Beziehung eben wirklich auch darum geht, einmal ein Paar zu sein. Einmal nur noch der andere und du. Also sonst nichts, keine Ablenkung drumherum. Und das ist schwer. Also ich glaube schon, dass das bei manchen schon dafür zu führt, dass die sagen, oh nee, komm, lass uns lieber noch 3 Kinder kriegen, lass uns noch 5 Hunde anschaffen. Da müssen wir uns nicht so aufeinander konzentrieren. Wie gesagt, ich bin gespannt und ich hoffe, dass das alles gut wird. Die Promi-Welt habe ich jetzt für euch und da gab es harte Tage für den Schauspieler Tobias Moretti. Seine Frau Julia war ja letzte Woche mit einem Quad eine Wiese runtergestürzt und jetzt stellte sich raus, dass sie einen ganz großen Schutzengel hatte. Sie wird wohl keine bleibenden Schäden an der Wirbelsäule zurückbehalten. Das hatte nämlich zuerst so ausgesehen. Moretti und seine Familie sind glücklich und dankbar und wollen jetzt an 2 Tagen im Jahr Julias Geburtstag feiern. Topmodel Toni Garn hat diese Woche ihren Traummann geheiratet, ihre große Liebe, den Schauspieler Alex Pettifer. Ganz in Weiß auf der griechischen Insel Paros. Dass die Trauung in Griechenland stattfand, war ein großer Wunsch von ihr. Sie verbindet mit dem Land seit ihrer Kindheit eine ganz besondere Beziehung, denn sie hat in Athen die Grundschule besucht. Die Trauung fand dann allerdings an der Ägäis statt, vor dem berühmten Kloster Agios aus dem 16. Jahrhundert. Sylvie Mais hat Frauenbesuch. Ihr Sohn Damian hat jetzt offiziell seine erste Freundin. Die heißt Larke und sieht aus wie eine Miniaturausgabe von Sylvie. Damian und Larke sind seit fast 7 Monaten ein Paar. Die haben sich in Dänemark kennengelernt. Da lebt der Junge ja bei seinem Vater Raphael van der Vaart. Und jetzt macht das junge Paar Urlaub mit Sylvie. Und die hat Larke sofort in ihr Herz geschlossen. Ich sag mal so, hoffentlich hält das lange. Das ist nämlich für die Eltern auch immer wieder schlimm, wenn sich die Kinder dann doch mal wieder trennen. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, als mein Bruder seine erste Freundin hatte, der ist 8 Jahre jünger als ich, und die hieß Sandra. Und diese Sandra fanden wir alle ganz großartig. Die waren auch wirklich lange zusammen, 5 Jahre oder so. Sandra gehörte also quasi zur Familie. Dann haben die sich getrennt und auf Sandra folgte Tanja. Und ob ihr das jetzt glaubt oder nicht, meine Eltern und ich haben die ersten, ich würde mal sagen, 3 Monate permanent Sandra zu dem Mädchen gesagt. Weil wir konnten uns überhaupt nicht an den anderen Namen gewöhnen. Das war ganz, ganz schlimm. Aber so war das und darum sage ich, das ist für Eltern manchmal ziemlich übel, wenn dann plötzlich die Schwiegertochter oder der Schwiegersohn wieder weg ist. Und die sind 16, also der Damian und seine Larke. Ich glaube nicht, dass das die mega große Liebe ist, aber man kann es nicht wissen. Es gibt ja auch Leute, die lernen sich mit 15 kennen und bleiben ein ganzes Leben lang zusammen, was ja auch was Schönes ist. Fernsehtipp diese Woche, ein Film, also den ich wirklich mag, obwohl das eigentlich mehr so ein Männerfilm ist, aber ich mag den total gerne. Und es ist ein Beispiel dafür, dass manchmal der erste Teil immer der beste ist. Das ist ein Klassiker, der kommt nächsten Dienstag, Rocky Teil 1, und die Story kennt eigentlich jeder. Für den amtierenden Boxweltmeister ist es nur ein PR-Gag. Apollo Creed gibt einem Underdog anlässlich der 200-Jahr-Feier der amerikanischen Unabhängigkeit die Gelegenheit, gegen ihn zu kämpfen. Für Rocky Balboa ist das die Chance seines Lebens. Der viertklassige Amateur aus den Slums von Philadelphia hat sich bisher mit miesen Jobs über Wasser gehalten und jetzt beginnt er wie ein Besessener zu trainieren. Die zurückhaltende Adrian, seine heimliche Liebe, soll nämlich stolz auf ihn sein können. An einen Sieg wagt er nicht zu glauben, aber eines nimmt er sich vor, er will noch stehen, wenn der Schlussgong ertönt. Als der entscheidende Tag anbricht, wirft Rocky all sein Herzblut und all seinen Mut in die Waagschale. Ich finde ja, in den 70ern gab es keinen besseren Film über den amerikanischen Traum. Sylvester Stallone hat nicht nur die Hauptrolle gespielt, sondern auch am Drehbuch mitgeschrieben und hat einen Film gemacht, der ihn über Nacht zum Star werden ließ. Kann man immer wieder gucken, und er kommt jetzt am Dienstag um 7:45 auf Nitro. Ich freue mich total über meinen Gast der Woche. Das ist immer sehr lustig und ich hoffe, wir werden den Rahmen hier nicht sprengen, weil Diana Zinsmeister ist da. Diana Zinsmeister ist mittlerweile eine Freundin geworden und ist unsere Bestseller-Autorin im Saarland. Ich finde ja, wir haben, ich sag das jetzt mal so, wir haben keine bessere. Die schreibt so tolle historische Romane und ich freue mich total, dass du hier bist. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, liebe Diana.
Ich danke dir für die Einladung, Martina.
Sehr, sehr gerne. Wir haben uns vor ganz vielen Jahren kennengelernt. Da habe ich dich das erste Mal interviewt. Dann haben wir zusammen ein Buch besprochen und haben uns super verstanden. Und ein paar Wochen später hatte ich Karten für ein Musical im Staatstheater. Und das habe ich dir irgendwie erzählt. Und da hast du gesagt, boah, da würde ich gerne mitgehen. Das war ein Phantasma oder so, ne? Von Herrn Nimsgern.
Genau. Ja.
Und wir kannten uns ja gar nicht.
Wir wussten nicht, wie wir aussehen.
Wir hatten ein Blind Date. Es war so lustig. Wir haben gesagt, okay, wir treffen uns im Foyer und dann gehen wir zusammen rein. Es war wirklich wie, wenn man sich mit jemandem verabredet, mit einem Typen, den du nie gesehen hast, haben wir uns verabredet. Und ich sag euch, es war Liebe auf den ersten Blick.
Das kann ich nur bestätigen.
Wir sind immer noch zusammen.
Genau.
Das ist schon... Das ist unglaublich, oder?
Das ist 12 Jahre, glaube ich. Ne? Mhm.
12 Jahre haben wir schon auf dem Buckel, du und ich. Ja. Wie viele Bücher hast du geschrieben?
15 oder 16 sind es mittlerweile.
Und in den 12 Jahren, würde ich mal sagen, da war, glaube ich, das vierte oder so raus, ne? Also hast du vielleicht...
Ja, genau, das war 4.
Mhm. Wahnsinn, ne? Ja. Also 15, 16 Bücher. Wann hast du angefangen mit dem Schreiben?
Naja gut, ich habe heimlich geschrieben. Ich habe ja 10 Jahre gebraucht, bis das erste Buch fertig war, weil ich ja eigentlich nie veröffentlichen wollte. Und habe dann aber irgendwann wissen wollen, was da draus wird. Und dann ging das nachher Schlag auf Schlag. Und dann habe ich auch gemerkt, was der Druck bedeutet, wenn man den auf einmal bekommt vom Verlag halt eben. Und musste dann innerhalb von wenigen Monaten dann den zweiten Teil zum ersten schreiben. Ja, und dann jedes Jahr ein neues Buch.
Unfassbar. Und es sind bis auf eines historische Romane. Und das Neue, was du jetzt rausgebracht hast, heißt Der Glanz des Feuers. Seit wann ist das jetzt da? Seit einer Woche oder so, ne?
Nee, seit Montag.
Seit Montag. Es ist noch
frisch. Noch warm.
Diana hat es frisch warm auf den Markt gebracht. Das letzte war Die vergessene Heimat. Das war ein biografischer Roman über die Flucht deiner Eltern aus der ehemaligen DDR und die Demenzerkrankung deines Vaters. Jetzt gehst du zurück in das historische Genre. Ist dir das schwer gefallen?
Nee, eigentlich nicht. Ich hatte ja diesen Titel schon angefangen, dieses Buch zu schreiben, bevor überhaupt der Vertrag da war für den autobiografischen Roman. Und wegen der Aktualität mit dieser Demenzerkrankung und allem hat der Verlag den vorgezogen. Also dieses Buch, der Glanz des Feuers, da gab es schon ein paar Seiten. Und da konnte ich mich dann also relativ schnell nochmal einarbeiten. Dann, ne? Ein paar Mal gelesen, ein paar Mal überarbeitet und dann war man auch nochmal in der Geschichte gut drin.
Aber du hast ja, wenn du historische Romane schreibst, so eine ganz bestimmte Art auch der Sprache. Ne? Das ist ja eine ältere Sprache, die du dann auch in den Romanen leben lässt. Ist dir das denn andersrum schwer gefallen, als du die biografische Geschichte geschrieben hast, ganz normal, so wie du und ich jetzt reden, zu schreiben?
Ja, das ist tatsächlich so gewesen. Also das Zurück in das Alte ist mir nicht so schwer gefallen, wie diesen autobiografischen Roman zu schreiben, weil dann war auch die Lektorin sehr gefordert, die dann immer wieder gesagt hat, dass da ist jetzt ein Ausdruck, den haben wir jetzt nicht mehr in diesem Jahrhundert. Und auch die Satzstellung war dann so ein bisschen anders. Also da habe ich schon ein bisschen mehr arbeiten müssen, mehr überarbeiten müssen, damit das alles in diese moderne Zeit mehr passt. Aber das hier ging mir wieder ganz leicht von der Feder. Und es gibt gewisse Ausdrücke, die darf man nicht verwenden, weil sie zu modern sind. Wie Moment zum Beispiel, musst immer Augenblick schreiben. Und,
stimmt.
Ja. Und noch so ein paar andere. Aber man darf auch nicht zu alte Sprache nehmen.
Ja, dann willst du es nicht lesen dann.
Dann, ne?
dann hemmt das, genau.
Dann hemmt das den Lesefluss auch, ne?
Ich finde das Cover wunderschön. Also so ein Kleid von so einer Frau. Man sieht noch eine Hand, man sieht eine orange Blume. Der Titel ist orange geschrieben. Hast du Lieblingscover? Gibt es ein Cover, von dem du sagst, das finde ich besonders schön? Bei wie vielen Büchern, sag nochmal? 14?
15 oder 16.
Sie weiß es schon nicht mehr als gut.
Es kommt immer darauf an, was da alles jetzt dazu zählst dann, ne? Tatsächlich ist dieses Cover momentan mein Lieblingscover. Ich finde es total klasse von den Farben her. Es sticht so ein bisschen heraus. Es ist frisch, es ist freundlich, sonnig durch die Blume. Und aber wenn so ein Roman rauskommt, dann glaube ich, dann liebt man jedes Cover. Mm. Also immer gerade das, was aktuell ist. Aber dieses finde ich trotzdem besonders schön, also, weil es halt eben auch hell ist, ne? Weil die anderen sind ja alle so
düster, ne?
Genau, dunkler, gerade Pestzeichen und Hexen und so. Und das geht ja wahrscheinlich genauso bei deinen Romanen, bei deinen Krimis. Mm. Immer das Cover, was gerade dann da ist von dem Roman, findet man total klasse.
Stimmt.
Weil man auch noch nicht so übersättigt ist von dem Cover, ne? Weil es noch frisch und neu ist.
Ja. Darfst du die selber aussuchen und selber die Titel bestimmen? Oder ist der Verlag da, ich sag mal, also auch ausschlaggebend?
Nee, ich habe da freie Hand bei Goldmann, also relativ freie Hand. Ich darf da schon mitbestimmen und Der Glanz des Feuers war mein Titel gewesen, den ich wollte. Der wiederholt sich auch im Text immer mal wieder, wird erklärt, was damit gemeint ist. Und das Cover, da haben die extra so eine Grafikabteilung und die geben dann so ein bisschen den Inhalt vor. Also die sagen dann so einen kurzen Abriss des Inhalts und dann versuchen die da was zu kreieren. Und ich habe auch schon Covers auf dem Tisch liegen gehabt, wo ich gar nicht wollte, wo ich gesagt habe, nee, das da passt überhaupt nicht. Und dann geht Goldmann auch tatsächlich darauf ein. Also es muss uns allen gefallen.
Ja, das
wird
ist
dann
gut,
auch, ja. Ja, wird auch drüber diskutiert mit den Vertreterinnen und Vertretern dann auch oder auch mit den Lektoren. Und irgendwann hast du das finale Cover dann da liegen. Aber es ist eigentlich so eine Zusammenarbeit und du darfst deinen eigenen Geschmack auch mit reinbringen.
Jetzt erzähl mal, worum geht's in Der Glanz des Feuers?
Also das Ganze spielt in Württemberg 1607 und es geht um zwei Schwestern, Apollonia und Agnes, die aus einem besonderen Grund ihre Heimatstadt verlassen müssen. Unterwegs treffen sie auf Vaganten, das sind also Vagabunden, ich finde Vaganten einen wunderschönen Ausdruck.
Den habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
Ist auch ein alter Ausdruck.
Schön,
Vaganten. Ja, auf Vaganten, also auf einen jungen Mann mit ein paar anderen Menschen noch drumherum. Und denen schließen sie sich an und gehen zusammen nach Stuttgart, weil es ist Winter und da wollen sie auch überwintern dann, ne? Und suchen sich Arbeit und dann hören sie etwas, was dann zu einem Großen heranwächst und wo einiges dann passiert. Und der Roman ist eigentlich wie so ein Pistolenschuss. Also es ist ein ganz enges Zeitfenster von nur wenigen Wochen, in denen ganz viel passiert. Also es ist nicht wie ein Roman, der sich jetzt über Jahre hinzieht und du bekommst die Entwicklung der einzelnen Figuren mit, sondern es passiert etwas in einem ganz kurzen Zeitraum. Und das ist so dieses Knall, Knall, Knall. Also das Spannende, finde ich.
Wenn ihr einen richtig guten historischen Roman lesen wollt, dann kann ich euch Diana Zinsmeister empfehlen. Das ist eine Saarländerin, die eine Bestseller-Autorin ist. Sie hat schon zwischen 14 und 16, so genau weiß man es nicht, da müssten wir jetzt nachzählen, Romane geschrieben. Der neueste ist ganz druckfrisch da, Der Glanz des Feuers. Und Diana ist mein Gast in dieser Woche. Diana, diese Geschichte um diese beiden Schwestern in Württemberg 1607, da geht es um Liebe, da geht es um Freiheit und es geht um einen Mordanschlag. Wer hilft dir bei dieser Recherche? Du hast ja jemanden, der dir da ganz besonders zur Seite steht.
Genau, seit meinem ersten Roman, der bei Goldmann erschienen ist, das Hexenmal, unterstützt mich beratend Herr Professor Dr. Dillinger, der in Oxford einen Lehrstuhl hat. Und mit dem ich immer über das Thema dann spreche, das gerade geschrieben wird, gerade aktuell ist bei mir. Und er gibt mir auch dann die Fachbücher anhand, also denen vertraue ich dann auch. Also ich google nicht oder gehe nicht in Wikipedia rein, sondern ich hole mir dann wirklich diese Fachliteratur aus den Bibliotheken oder aus den Archiven und vertraue denen also voll und ganz. Und egal welche Frage ich habe, er nimmt sich immer die Zeit, mich da also zu beraten. Und das finde ich ganz großartig, weil, wie gesagt, er ist Professor, er hat selbst sehr viel zu tun. Aber das ist für ihn auch so mittlerweile, glaube ich, eine Leidenschaft. Mich dazu beraten und dass man diese Historie, die er auch lehrt, mal von einer anderen Perspektive zu betrachten oder von einer anderen Seite mal zu erzählen. Und ja, das finde ich total klasse und deswegen kann man der Historie in meinen Romanen auch vertrauen.
Es geht um Mordbrenner. Das ist so ein Stichwort. Da habe ich gedacht, was bitte ist das denn? Was ist das denn?
Das habe ich vorher auch nicht gewusst. Das war im Gespräch mit dem Herrn Professor Dr. Dillinger, der in einem Nebensatz mir erzählt hat von Mordbrennern. Und zwar damals um diese Zeit, 1607, sollen um Stuttgart herum Brände gelegt worden sein. Und man nimmt an, dass es von Vagabunden gemacht worden ist, aber man weiß es nicht genau. Man weiß auch nicht genau, ob es tatsächlich von diese Brände von solchen Menschen oder überhaupt von Kriminellen gelegt worden sind. Es gibt Fachliteratur darüber, also die Historiker haben sich damit beschäftigt, aber die Vagabunden, die man dann auch festgenommen hat und versucht hat, denen das Geständnis herauszulocken, die hat man gefoltert. Und man weiß ja, unter der Folter sagt man alles, damit dieser Schmerz endlich aufhört. Und deswegen weiß man bis heute nicht, ob es tatsächlich die Vagabunden waren. Aber es gab Mordbrenner, es gab diese Brände. Und ja, und das war so interessant für mich, dass das also direkt dann so eine Fantasie bei mir freigesetzt hat.
Warum haben die das denn gemacht? Einfach nur um zu schaden oder um dann die Häuser auszurauben, während das Chaos tobte oder?
Das war also, man nimmt auch an, dass es Söldner waren. Also diese Jahrhunderte waren ja geprägt von Krieg. Und es gab immer eine Zeit, das hieß Loch im Krieg. Also das war, wo dann nie keine Kriege stattgefunden haben, wo die Söldner dann nichts verdient haben. Und das war, die konnte man dann anheuern. Und man hat die dann wahrscheinlich auch angeheuert, irgendein Adliger oder irgendjemand halt eben, um Unruhe zu stiften und um halt eben nochmal irgendwas Neues in Gang zu setzen dann auch, ne?
Der Glanz des Feuers ist dein neuester Roman und du hast gesagt, du liest was daraus. Ich finde das immer schön, wenn die Autoren dann ein Stück lesen und wir freuen uns. Du liest aus dem Prolog, ne?
Genau. Württemberg, Ende Februar 1608. Ohne Vorwarnung fegte der scharfe Ostwind über das Land und drängte den gerade erwachten Frühling zurück. Der Jäger, der stoisch durch das frostige Land stapfte, spürte die Eiskälte nicht. Seine Kleidung aus Wolfsfell wärmte ihn, wie auch der Zorn, der seit Tagen seine Laune beherrschte und heiße Wut in ihm hochstiegen ließ. Die Erkenntnis, dass sein Plan fehlgeschlagen war und er versagt hatte, nährte seine Wut immer wieder aufs Neue. Bereits nach wenigen Schritten versanken seine Stiefel bis zum Knöcheln im morastigen Waldboden. Das Leder weichte auf, nasse Kälte kroch durch seinen Körper. Nur einen Steinwurf entfernt stand ein weißer Hirsch mit einem prächtigen Geweih vor einem mächtigen Baumstamm. Der König der Wälder schien den Menschen nicht wahrzunehmen und fraß genüsslich die Bodenflechten. Der Jäger nahm geräuschlos die Armbrust nach vorn, spannte die Sehne und legte den Bolzen ein. Mit dem linken Fuß suchte er einen sicheren Stand im Morast, visierte sein Opfer an und drückte ab. Im selben Augenblick durchdrang ein kaum hörbares Zischen die Luft. Als der Bolzen das Ziel traf, bohrte sich seine Metallspitze tief ins Herz seines Opfers. Ohne einen Laut brach der Jäger tot zusammen.
Sehr, sehr spannend. Also ich bin ja jetzt ein Riesenfan von dir, ne? Ich finde auch, man merkt durchaus eine Entwicklung beim Schreiben. Du schreibst anders als früher. Ich will jetzt nicht sagen besser, aber du schreibst anders. Ist dir das selber auch aufgefallen oder den Lektoren aufgefallen?
Ja, das ist
Ist
allen
allen aufgefallen.
aufgefallen. Super. Nee, aber das ist doch ganz einfach zu erklären. Guck mal, das Schreiben ist ein Handwerk. Und es gibt das Lehrlingsstück, das Gesellenstück, das Meisterstück. Und je mehr man schreibt, je mehr man übt, desto mehr verfeinert man sein Handwerk, desto mehr versteht man das auch und desto mehr sind die Sätze auch direkt da, die sind griffiger geworden. Man verbraucht weniger Adjektive, man benutzt andere Wörter, weil auch das Potpourri der Wörter ist halt eben größer geworden. Und das ist ganz logisch. Also ich glaube, wenn man sich nicht weiterentwickeln würde, da würde man irgendwas falsch machen.
Das stimmt. Du liest Demnächst, ich glaube, die nächste Lesung ist im September. Ne?
Genau.
Man kann das aber nachgucken, wann die nächste Lesung mit Diana Zinsmeister ist, auf deiner Webseite, die da heißt
www.dianazinsmeister.de. Man kann aber auch bei Goldmann auf der Seite gucken, bei Diana Zinsmeister. Da stehen die ganzen Lesungen. Ich glaube, es sind 6 oder 7, die jetzt
kommen. Freust du dich? Ich meine, wir hatten ja jetzt so eine furchtbare Zeit als Autoren mit dem Lesen. Nichts hat stattgefunden. Wie ist es jetzt? Freust du dich? Oder?
Total. Also das weißt du ja selbst. Dieser Kontakt zum Publikum ist einfach so wichtig, auch die Reaktion zu sehen, nicht nur zu hören oder zu, wenn man was geschrieben bekommt, sondern auch dann direkt in den Gesichtern so abzulesen. Und auch die Fragen, die dann immer gestellt werden, so dieses mit dem Publikum. Also ich habe das total vermisst. Ich fand diese Zeit ganz schlimm. Gerade bei mir ist ja auch bei der vergessenen Heimat ganz viel weggebrochen. Wir hatten ja da ganz große Sachen vorgehabt. Und ich bin total freudig und glücklich, dass es jetzt wieder losgeht. Und ich hoffe, dass es so bleibt.
Ja, das hoffen wir alle. Ich danke dir, dass du da warst und wünsche dir noch ein ganz schönes Wochenende.
Ich danke dir.
Ja, was für ein toller Gast in dieser Woche. Ich habe mich total gefreut, dass sie da war. Und ich freue mich darüber, dass wir eine so gute Freundschaft haben. Und das, finde ich, ist total wichtig. Egal, wie man sich findet, Hauptsache, man hat sich irgendwann gefunden. Da kommt jetzt ein Spruch ins Spiel, den ich für euch diese Woche noch habe, nämlich den Spruch der Woche. Den finde ich sehr, sehr schön. Der geht aber nicht über Freundschaften zwischen Freundinnen sozusagen, sondern das ist schon ein Spruch, der befasst sich eher mit Beziehungen. Jede Frau kommt irgendwann in ihrem Leben einmal an den Punkt, wo es nicht mehr um Äußerlichkeiten und um Sex geht, sondern darum, einen echten Mann an ihrer Seite zu haben, den sie lieben kann, ohne Angst zu haben, ob er nächste Woche noch da ist. Ein Mann, dem sie aus tiefster Seele vertrauen kann und von dem sie weiß, dass sie beide im selben Team spielen, wenn es hart auf hart kommt. Ich finde ja, dass das ein sehr, sehr guter Spruch ist. Wahlweise kann man den natürlich auch durch Frau und Mann ersetzen. Ne? Männer sollen ja auch jemanden haben, mit dem sie im Team spielen. Und ich wünsche euch jetzt eine ganz tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche leider nicht. Da gibt's keinen neuen Podcast. Da habe ich nämlich ein bisschen Urlaub. Aber ihr könnt euch die alten nochmal anhören. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr könnt mich natürlich immer auf Radio Salü in der Martina Straten Show hören. Bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.